wo sind die anderen Neun? Und bevor ich etwas über die anderen Neun sage, möchte ich noch kurz was sagen über die Zehn, über die Zahl Zehn. In der Antike war die Zahl Zehn ein symbolisches Bild, wenn man so will, für die Vollständigkeit. Die Menschen haben 10 Finger, vollständig, und 10 Zehen, vollständig. Also in der Antike galt 10 als Bild der Vollständigkeit. Und die Zahl 7 in der Antike war die Zahl der Vollkommenheit. 7, also für Vollkommenheit. 7 und 10, 10 und 7. Morgen ist der 7.10. Und paradoxerweise und perverserweise wurde morgen vor einem Jahr, am 7.10., dieser grausame Angriff verübt auf den Staat Israel, wir wissen das, etwa 1200 Tote, etwa 250 Geiseln. Am 7.10. hat Wladimir Putin Geburtstag. Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht, ist mir egal. So, Geburtstagsgeschenk und so. Ob der Staat Israel unter der Führung von Benjamin Netanyahu in den letzten Wochen, Monaten und diesem Jahr immer alles richtig gemacht hat, ist für mich jetzt auch nicht die Frage. Darüber kann man auch diskutieren. Aber wir erleben gerade zunehmende Kriegswirren weltweit. Und aus diesem Grund wird es morgen Abend um 18 Uhr in der Johanneskirche in Villingen eine kleine Gedenkfeier, eine Veranstaltung geben zu diesem unschönen Jahrestag, 7.10.2023. Ich würde hingehen, ich werde leider nicht dabei sein, weil ich bei meinen Eltern bin, die sind krank. Aber ich möchte eines machen, ich möchte jetzt nochmal ein Gebet sprechen, und zwar ein Gebet für den Frieden. Stehen wir auf zusammen? Herr, du bist der Gott des Shalom, des Friedens. Du bist der Friedefürst. Und wenn wir in die Welt schauen, dann stellen wir fest, das Wort Krieg nimmt immer mehr zu in den Nachrichten, in den Zeitungen, in den Medien, in den Schulen. Noch nie in den letzten Jahrzehnten in Deutschland haben so viele Kinder gefragt, was denn Krieg sei, wie in diesen Tagen. Herr, und wir verstehen es nicht, wir verstehen vieles nicht. Wir begreifen nicht, warum so viele Menschen sterben an verschiedenen Kriegsschauplätzen dieser Welt. Und wir sind hier in einem noch recht friedlichen Deutschland. Und manchmal können wir gar nicht viel tun, aber eines können wir tun, wir können beten für diese schwierigen Situationen auf dieser Erde. Und wir sind so froh, Gott, dass die Erde dir gehört. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und Gott, du hast einen Plan mit den Menschen und du hast einen Plan mit den Völkern und du wirst deinen Plan durchsetzen. Und so beten wir heute Morgen um Frieden, wo Krieg ist. Und wir bitten dich für Frieden im Großen und wir bitten dich für Frieden im Kleinen. Mache uns zum Werkzeug deines Friedens, dass wir Liebe üben, wo man sich hasst, dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt. Herr Jesus, mach uns zu Menschen, die Friedensstifter sind. Und lass uns als Gnadenkirche auch eine Friedenskirche sein, die für den Frieden in dieser Welt eintritt. Herr Jesus, wir erinnern uns an diesen Tagen und morgen ganz besonders an diese Worte, die immer aktueller zu werden scheinen, wo du damals gesagt hast, ihr werdet hören, du hast das gesagt, Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. An deinen Worten, Jesus, halten wir uns fest. Amen. Amen. Vielen Dank, nehmen wir Platz. Das war mir noch wichtig zu sagen, es gibt schöne Jahrestage und es gibt schlimme Jahrestage. Und das war mir so wichtig, nochmal einfach so als kurzer Vorlauf zur Verkündigung. Jetzt von der 7 und von der 10 weg zur 9. Wo sind die anderen 9? Darum geht's. Es ist eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Der Arzt, der sehr genau geschrieben hat und sehr gutes Griechisch verwendet hatte, er beschreibt in Kapitel 17 in seinem Evangelium eine ganz interessante Geschichte. Und über die soll es heute gehen, am Erntedankfest. Übrigens für alle, die das gerichtet haben. Applaus. Dankeschön für die, die das gerichtet haben. Und wenn ihr mal jemanden seht, mit so einem Wagen durch die Stadt gehen, hinlaufen und sagen, super, kenne ich, ja, Nahenkirche und so, ganz toll, damit gehe ich auch einkaufen, so ungefähr, genau, vielen, vielen Dank. Gehen wir ins Evangelium nach Lukas, Kapitel 17. Jesus war unterwegs und auf seinem Weg nach Jerusalem zog er Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen und sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme und warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10? Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Mit dieser Frage endet diese Geschichte und beginnt die Predigt am Erntedankgottesdienst 2024. Ich habe diesen Text genommen und daraus 3 Punkte mir herausgezogen. Und die habe ich hier gelb markiert. Der erste Punkt, da geht es um Abstand. Möchtet ihr etwas über Abstand sagen aus diesem Text? Der zweite Punkt, sehr interessant, das heißt nämlich, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Und der dritte Aspekt, über den ich was sagen will, ist diese Frage, so lautet ja die Predigt, wo sind die anderen 9? Und wir müssen die Frage beantworten, wo sind sie? Ich glaube, wir können sie beantworten. Warum sind sie nicht auch gekommen? Ich glaube, wir kriegen die Frage heute beantwortet, wo die sind und warum sie nicht zurückgekommen sind. Legen wir also los. Erstens Abstand. Das Wort Abstand, weiß nicht, wie oft du das so im Alltag verwendest, aber es gab eine Zeit, hey, kannst du dich noch erinnern? Ich kann es kaum glauben. So sah es hier aus. In der Zeit des Abstandes. Wir haben 2024, gehen wir mal 3-4 Jahre zurück. Wir waren Gott so froh für sein Timing mit uns als Gnadenkirche, dass gerade in dieser Zeit, wo man Abstand einhalten musste, wir die Möglichkeit hatten, als wieder Gottesdienste und religiöse Versammlungen erlaubt waren, hier im noch nicht fertiggestellten Gemeindehaus großzügig die Stühle zu stellen, dass man auch mit Abstand und Maske, und wir wissen, wie das alles damals so war, zusammen trotzdem Gottesdienst feiern konnte. Wie war denn der Abstand? Einmal hieß es dann, 2 Meter Abstand halten. Sie sind mit Abstand die Besten. Ja? Die einen sagen genau, die anderen sagen, wenn ich das schon höre, ja, lassen wir weg die Diskussion. Dann hieß es 1,50 Meter Abstand. Mindestabstand 1,50. Und nochmal auf das Bild zurückzukommen. Moment, hier haben wir es. Vielleicht seht ihr jemand da hinten, man kann es nicht so gut erkennen, mit dem Maß, mit dem Metermaß. Wir haben wirklich abgemessen. Wir wollten uns wirklich an diese Dinge halten, uns war das schon auch wichtig. Aber um zurückzukommen zum biblischen Text, da geht es ja auch um Abstand. Denn Abstand bedeutete hier, da ist einer aussätzig und wenn er aussätzig ist, ist er unrein. Aussätzige Menschen waren immer unreine Menschen. Wenn du aussätzig zur Welt kamst, kamst du als unreiner Mensch zur Welt. Wenn du im Laufe deines Lebens Aussatz bekommen hast, dann wurdest du im Laufe deines Lebens ein unreiner Mensch. Hattest du keine Möglichkeit. Ja. Aussatz ist gleich unrein. Aussätzig bedeutet unrein. Und damals gab es ein Abstandgebot. Und glaub mir, 1,50 Meter, 2 Meter, die hätten sich gefreut. Weißt du, wie viel der Abstand war? 50 Meter. 50 Meter Abstand. ich weiß nicht, wie weit es von hier ist bis da hinten, keine 50 Meter. Also 50 Meter Lauf, Grundschule und so. 50 Meter Abstand. Das ist eine Strecke. Wenn die, hier ganz hinten der Merdat, ganz hinten. Wink mal, Merdat. So, ganz hinten der Merdat da hinten. Der hört mich jetzt. Klar, ich habe ja auch hier eine Verstärkung. Wenn wir kein Mikrofon hätten, würde er mir vielleicht auch zuhören können, aber es wäre unglaublich schwierig. Aber es sind ja auch keine 50 Meter. Würde er 50 Meter entfernt sein, ich müsste unglaublich schreien, damit er mich noch hört. Stimmt's? Je näher wir uns sind, desto leiser können wir sprechen. Je weiter weg, desto mehr müssen wir rufen. Deswegen steht hier, sie riefen laut. Deswegen steht's da. Dass Jesus sie hört, mussten sie rufen, weil sie waren als Unreine von dem ganz Reinen 50 Meter entfernt. Das musst du dir mal vorstellen. Da hinten sehen sie Jesus, 50 Meter irgendwo. Und dann schreit, da ist nicht neben ihnen weg. So war das nicht. Unrein, 50 Meter Abstand. Und dann schreien sie da 50 Meter darüber, erbarme dich so, ja. Alle gucken, was ist da los, ja. Abstand. Aussatz damals, eine Sammelbezeichnung für alle möglichen Arten von Hautkrankheiten. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die das kennen, bei sich oder bei anderen. Hautkrankheit. Manche haben das durch eine Allergie, manchmal genetisch vererbt. Wir kennen verschiedene Arten von Problemen mit Haut. Und dann juckt und dann kratzt man und so. Und Neurodermitis und Schuppenflechte und was es alles gibt. Ich weiß nicht, wen das betrifft oder wen ihr kennt. Aber wenn du eine richtige Hautkrankheit hast, dann gehst du auch auf Abstand. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht angenehm. Das sieht nicht schön aus. Und so war das damals auch. Aussatz galt, guck dir das mal an. Hast du das gewusst? Als etwas Unheimliches. Man hat die Leute angeguckt, gerade wenn es im Gesicht war. Und dann, oh, wie sieht denn das aus? Oh, ganz komisch. Das galt als unheimlich. Aussatz wurde auf dämonische Einwirkung zurückgeführt. Stell dir das mal vor. Also mit anderen Worten, wer eine Hautkrankheit hatte hier, das hat was mit dem Teufel zu tun. Unrein, teuflisch, wie das aussieht, oh, ekelhaft so. Und jetzt stell dir vor, du gehörst zu denen, die aussätzig sind. Schrecklich, schrecklich. Der Unreine wurde gemäß der Heiligen Schrift, Levitikus 3. Mose, kann man das nachlesen, wird ganz klar beschrieben, wurde aus der Gemeinschaft der Reinen, der Gesunden, ausgeschlossen und ausgesondert. Der hatte da nichts verloren. Die haben quasi irgendwo so gelebt, ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Aus der Familie raus, der Gesellschaft raus, sie haben irgendwo gehaust, ja, sondern die gelebt, ausgesondert aus der Gemeinschaft der Gesunden. Rein und unrein gehört nicht zusammen. Gesund und krank gehört nicht zusammen. Jesus und Aussätzige gehört nicht zusammen. Abstand. Kam mir die Frage, ist vielleicht manchmal auch ein Abstand zwischen uns und Jesus. Muss nicht wegen einer Hautkrankheit sein, muss nicht wegen einer Krankheit sein. Hat sich irgendwie eine Distanz aufgebaut zwischen mir und meinem Herrn, zwischen mir Mensch und dem Schöpfer Gott? Könnte das sein? Ist ein Abstand zwischen dir und Jesus. Zwischen rein und unrein. Schämst du dich vielleicht? Oder trägst du Schuld mit dir? Scham und Schuld bewirken einen Abstand, eine Distanz zu Gott. Der Prophet Jesaja sagt mal, eure Sünden sind es, die einen Abstand machen zwischen Gott und euch. Hat recht. Sünde trennt von Gott. Scham auch. Ich schäme mich. Faszinierend in der Urgeschichte, in der Schöpfungsgeschichte. Die laufen nackt rum und dann heißt es, und sie schämten sich nicht. Als die Sünde kam, hat sich's geändert. Da hat Gott Tiere getötet, hat ihnen Kleider gemacht. So. Scham. Scham oder Schuld. Was trennt uns manchmal von Gott? Ich weiß nicht, ob das jemand betrifft. Oder vielleicht kennen wir Menschen. Ich möchte dir einfach sagen, Jesus hört dich, egal wie weit weg du von ihm bist. 50 Meter, 500 Meter, 5 Kilometer, er hört dich. Jesus hört dich, egal wie weit weg du bist. Ich habe es hier geschrieben, aber er hört nur, wenn du rufst. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, sollen wir jetzt schreien? Und die Bibel kennt das. Zu Gott schreien, zu Gott rufen. Ich hebe meine Stimme. Solche Bibeltexte gibt es. Aber die sind nicht nur wörtlich gemeint, sondern auch im übertragenen Sinn. Man kann auch mit dem Herzen schreien. Weißt du, innerlich. So die innerlichen Schreie, es geht auch. Wir schreien zu Gott. Wir rufen zu Gott. Das kann man laut machen, aber auch innerlich laut zu Gott rufen. Jesus hört, wenn wir rufen. In der Kinderstunde, ich bin ja in der Gemeinde aufgewachsen, da hieß es immer, es gibt eine Telefonnummer Gottes. Wusste ich gar nicht. Es gibt eine Telefonnummer Gottes. Und zwar 5015. Psalm 50, Vers 15, da steht, rufe mich an in der Not. So will ich dich hören und du sollst mich preisen. Das habe ich nie vergessen, die Telefonnummer Gottes. Also kein Telefon, aber so ein Bild. Die Telefonnummer Gottes 5015, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an. Also klar, kein Telefon, aber das war dieses Bild. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören, erretten und du sollst mich preisen. Also rufen ist schon wichtig. Ruf zu dem Herrn. Da gibt es auch viele Lieder. Innerlich rufen, äußerlich rufen. Die haben das gemacht. Über diesen Abstand hinweg. Und Jesus hat die gehört. Die Leute haben sich gewundert aus zwei Gründen. Einmal hat Jesus so gute Ohren, dass der über 50 Meter hört, wenn der jemand ruft. Und das zweite ist, Moment mal, der hört ja die Aussätzigen rufen. Auf die hört niemand. Die Aussätzigen, auf dessen Rufen hat niemand reagiert. Weg, weg, weg. Die mussten auch sagen, unrein, unrein. Wenn Leute auf sie zugekommen sind und es nicht gleich gemerkt hatten, die mussten auch häufig das Kopf verhüllen. Und plötzlich sah man, unrein, die mussten sich öffentlich bloßstellen als unreine Menschen. Und die hört Jesus. So ist unser Jesus. So ist unser Jesus. Hört die Unreinen, hört die von weit weg, er hört die. Er hört dein Rufen, er hört unser Rufen. Und dann kommt ein Auftrag. Ganz interessant, was jetzt passiert. Jetzt kommt ein Auftrag. Ich sage gleich was zu dem Auftrag. Damals galt, wenn jemand geheilt wurde, wenn Heilung irgendwo passiert ist, dann galt es, den Priester zu konsultieren. Bitte geh zum Priester. Und der Priester galt als Sachverständiger und er hat quasi den Attest ausgestellt. Jawohl, du bist gesund. Du warst blind, jetzt siehst du. Du warst aussätzig, jetzt bist du geheilt. Du warst lahm, jetzt kannst du gehen. Das musste bestätigt werden. Konnte man nicht einfach so behaupten. Ja? Geh hin, zeige dich den Priestern. Warum? Steht im dritten Buch Mose. Eine Anordnung Gottes. Eine Anordnung Gottes, dass man, wenn Wunder geschehen, dass man das auch überprüft. Dass man das testet, ob das wirklich stimmt oder ob das nur behauptet wird. Ich weiß von der Kirchengemeinde irgendwo, freikirchliche Gemeinde irgendwo in Baden-Württemberg, sage ich jetzt nicht. Und da war vor schon länger her, weiß ich, 20 Jahren, schon echt lange her, vielleicht auch 30 Jahre, hat man festgestellt, dass überdurchschnittlich viele Menschen geheilt werden an Rückenschmerzen. Ging so ein bisschen durch die christliche Presse damals. Und am Schluss kam raus, die hatten beheizte Sitze. So weit sind wir noch nicht, dass wir beheizte Sitze haben. Aber weißt du, wenn du Wärme hast, dann ist natürlich gut für den Rücken, aber ist doch kein Wunder. Bitte. Sagt man das nicht oft? Ist doch kein Wunder. Das war kein Wunder. Das konnte man natürlich erklären. Wunder sind Dinge, die man natürlich nicht erklären kann, die man natürlich mit den Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, auch mit wissenschaftlichen Methoden nicht mehr erfassen kann. Das sind Wunder, übernatürliche Dinge. Und die mussten bestätigt werden von dem Sachverständigen, dem Priester. So. Und bevor wir zum Auftrag kommen, möchte ich noch etwas sagen. Wenn Gott etwas tut, wenn Jesus heilt oder befreit oder der Heilige Geist redet oder was auch immer. Wenn etwas von Gott ist, hält es jeder Prüfung stand. Das ist ganz wichtig. Gott hat überhaupt kein Problem, dass man ihn überprüft. Überhaupt keins. Wenn Gott handelt, darf man das überprüfen. Die Bibel sagt, prüft. Ja. Ja.
Auch zum Beispiel bei Prophetie oder so, prüft alles Gute, behaltet man es und prüfen. Wenn etwas von Gott ist, hält es der Prüfung stand. Das Handeln Gottes ist immer hieb- und stichfest. Ja, jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob man das dann mal zum Arzt geht. Und sage ich, doch. Ja, wenn doch Gott, sag ich, geh doch hin. Wenn es von Gott ist, wird der Arzt dir sagen, oh, ich staune. Jetzt bin ich ja, das gibt's doch nicht. Ja, wenn er doch was findet, sage ich, was ist das für ein Satz jetzt? Wenn er doch was findet, ja, dann war es kein Wunder. Wie jetzt? Also, wenn Gott etwas tut, wenn Jesus etwas getan hat, konnte man das problemlos überprüfen. Gar kein Problem. Es war hieb- und stichfest. So ist unser Gott. Er ist ganz klar. Jetzt der zweite Punkt, ich habe es gesagt, die Sache mit diesem Auftrag, beziehungsweise mit dem, was dann gleich passiert, denn er gibt ihnen einen Auftrag und der zweite Punkt der Predigt lautet ja, auf dem Weg dorthin, zu wem? Zum Priester, zum Sachverständigen, wurden sie gesund. Interessant, auf dem Weg dorthin, das ist der zweite Punkt der Predigt, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund, auf dem Weg. 10 Aussätzige wurden nicht unmittelbar geheilt. Jesus hat ihnen nicht die Hände aufgelegt. Steht nichts da, nichts. Jesus hat ja verschiedene Möglichkeiten, wie er Leute geheilt hat. Bei Jesus gibt es kein Schema F, bis heute nicht. Bloß weil es einmal so gegangen ist, heißt es nicht, dass es morgen auch, übermorgen auch so geht. Das ist der sogenannte Mose-Fehler, passen wir auf. Einmal auf den Stein geschlagen, kam Wasser raus. Bei Mose, ja. Dann sagt Gott später, spricht zu dem Felsen. Mose denkt, ich kenne es mit dem Felsen, haut wieder mit dem Stab drauf. War der größte Fehler. Das war der Mose-Fehler. Gott sagt, ich habe gesagt, du sollst zum Felsen sprechen. Mose sagt, ja, aber ich habe doch damals, aber damals hat es auch geklappt. Gott sagt, ich habe dir doch was anderes gesagt. Und weil du das jetzt nicht gemacht hast, wie ich es gesagt habe, wirst du das gelobte Land nicht sehen. Das ist richtig krass. Schema F gibt es bei Gott nicht. Ja, bei mir hat das funktioniert, macht es auch. Kann funktionieren, aber manchmal hat Gott eben individuelle Wege. Und hier sehen wir das. Die wurden nicht unmittelbar geheilt. Er hat sie nicht angefasst, er hat sie nicht berührt. Da steht nichts davon da. Er hat einfach nur ihnen einen Auftrag gegeben. Die Heilung geschah beim Gehorsam. Geht hin, zeigt euch den Priestern. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich dachte, ja, wie jetzt? Hä? Und das war's. Oder wie? Und das war's. So, vor ganz vielen Jahren in Schramberg, in der Gemeinde, wo ich Pastor war, kam nach dem Gottesdienst ein Mann nach vorne und der hat gefragt, der hat gesagt, er hat ein bisschen eine komische Frage und zwar, er hört ab und zu in sich so eine Stimme und die sagt ihm, fahr nach Schiltach, das ist auch da hinten ein Ort, fahr nach Schiltach, dort ist so ein Steinbruch und spring runter. Sag ich, wie Stimme? Ah ja, da kommt, sag ich ja, wie eure 2-3 Mal und so, ein bisschen mit ihm unterhalten. Und dann habe ich gesagt, nach dem, was wir jetzt kurz geredet haben, ich kannte den Mann nicht, war ein Gast, da habe ich gesagt, ich glaube, das ist ein Geist des Todes. Ich glaube, da möchte jemand, dass er sich das Leben nehmen. Und zwar derjenige, der das möchte, ich glaube, dass es der Teufel ist. Und dann hat er gefragt, ja, was kann man denn da machen? Ich sage, ja, beten. Ja, dann beten wir, sag ich, dann beten wir. Dann habe ich mit ihm gebetet, sinngemäß habe ich dann gesagt, du Geist des Todes, geh aus dem Mann raus, Amen. Da guckt er mich an und sagt, ja, und das war's jetzt. Dann sage ich, das müsste es gewesen sein, ja. Und seitdem kam die Stimme nie mehr. Warum erzähle ich das? Weil wir manchmal denken, wenn Gott handelt, muss da irgendwie ein Riesending, muss überhaupt nicht, muss gar nicht. Ein Riesentheater, nein, warum denn? Muss doch gar nicht sein. Gebet wurde nie in Länge und Lautstärke gemessen. Gebet wurde nie in Länge und Lautstärke gemessen, immer in Glauben. Und wenn Jesus sagt, geh hin, zeigt euch den Priestern, dann wusste er, wenn sie das jetzt tun, dann werden sie, während sie das tun, tun heißt ja gehorsam sein, gesund. Und so ist es passiert. Die Heilung geschah beim Gehorsam. Die Heilung geschah beim Gehen. Und verrückt. Muss man sich mal vorstellen. Erbarme dich. Ja, geht zum Ding. Hä? Okay. So war das. Wahnsinn. Verrückt. Verrückt. Das ist nicht erklärbar. Dritter Punkt. Jetzt kommen wir zur Frage. Das ist ja die Predigt. Wo sind die anderen 9? Wo sind die anderen 9? Wo sind die? Wo sind die anderen 9? Also, 10 Aussätzige wurden geheilt. Es waren 10, also ich denke, es waren wirklich 1, also 10. Ich habe gesagt, 10 auch für Vollständigkeit, egal, 10 Leute. Großartig, ein gewaltiges Wunder. 10 Aussätzige wurden geheilt. 9 kamen nicht zurück, um Danke zu sagen. Einer kam zurück und der bedankte sich. So. Ich habe so einen kleinen Überblick kurz gemacht, nur mal das so sehen können. Also da gibt es die 9 und da gibt es den einen, gibt zusammen 10. So, krank gewesen waren die 9. Jesus hat, sie haben gebeten um Eingreifen Jesu. Jesus hat eingegriffen. Sie kehren nicht zu Jesus um, sie werden geheilt, sie kehren nicht um, sie geben Gott nicht die Ehre. Ja. Sie bedanken sich nicht. Das sind diese 9 von den 10. So. Und jetzt gibt's noch den einen. Der eine war natürlich auch krank gewesen, der eine hat auch um Jesu Eingreifen gebeten, der hat auch Jesu Eingreifen erlebt, genau wie die anderen auch. Das ist genau das Gleiche. Genau dasselbe. Die haben dasselbe erlebt. Die haben genau das Gleiche erlebt. Und doch unterschiedlich dann weiter sich verhalten. Acht jetzt genau drauf. Das ist wichtig. Die haben das Gleiche erlebt und sich doch unterschiedlich verhalten. Der eine kehrte zu Jesus zurück. Der eine gibt Gott die Ehre, hat sich bedankt und so, ja, das ist so wie es eben geschrieben steht. Und die Frage ist, ich habe echt, was? Wo sind die 9? Warum bedankt sich nur einer? Sie haben doch das Gleiche erlebt. Also, warum haben sich nicht alle 10 bedankt? Warum sind nicht alle 10 zurückgekommen? Das ist die große Frage. Und eine Antwort, die ich uns auf diese Fragen geben möchte heute in dieser Verkündigung, die ich persönlich als sehr tiefgehend empfinde, lautet so. Also die Fragen sind, wo sind die anderen 9? Warum hat sich nur einer bedankt? Warum haben sich nicht alle bedankt? Was ist die Antwort? Eine Antwort habe ich gefunden, vielleicht gibt es noch mehr, aber eine Antwort lautet so. Wie der Mensch ist, so handelt er. Wie der Mensch ist, so handelt er. Ich weiß nicht, ob du bei einer Bank oder Sparkasse, online, wo auch immer du dein Geld hast. Aber stell dir mal vor, vor einer Sparkasse kommt eine Frau raus, eine ältere Dame, und sie verliert Geld. Und jetzt fliegen die Geldscheine auf den Boden. Ein ganzer Stapel Geldscheine fällt auf den Boden. Und das sieht ein junger Mann. Und der junge Mann rennt hin, nimmt das Geld, läuft der Frau hinterher und sagt, Entschuldigung, Sie haben da Geld verloren. Oh, vielen Dank. Die eine Möglichkeit. Die andere ist, ein junger Mann sieht, wie die ältere Dame Geld verliert, Sparkasse raus, liegt das Geld auf dem Boden, er guckt, er rennt hin, die Frau dreht sich nicht um, er schnappt sich das Geld und verschwindet. Wie der Mensch ist, so handelt er. Das erklärt auch, warum die Butter in der Sonne schmilzt und der Ton in der Sonne hart wird. Verstehen wir? Die Sonne ist das Gleiche. Aber Butter und Ton sind nicht das Gleiche. Wie der Mensch ist, so handelt er. Das heißt, äußere Umstände holen nur das aus uns heraus, was in uns drin ist. Äußere Umstände holen nur das aus uns heraus, was sowieso schon drin ist. Ja, das sind eben diese Punkte. Deswegen der Junge, der das gibt und der andere, der es schnappt. Deswegen das mit der Butter, deswegen das mit dem Ton und so weiter. Deswegen sagt der eine, der Gottesdienst heute war ganz gewaltig und der andere sagt ganz schwach. Ich denke, kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch nicht. Der hat doch die gleichen Lieder gehört, die gleichen Lieder gesungen, die gleiche Predigt gehört. Wie kann das sein, dass einer sagt, früher, ich habe ja früher immer Tschüss am Gott, Wiener Platz und so. Und da gab es das manchmal. Manchmal. Jemand gesagt hat, beim schönen Sonntag, alles Gute und so, dann sagt jemand, das war gewaltig, gewaltig. Der Himmel war offen. Ich habe die ganze Zeit nur Gänsehaut, ich habe geweint. Gott hat mächtig in mein Leben hineingesprochen. Sag ich, Mensch, toll, freue ich mich und so. Ein paar Leute weiter, sagt jemand, ganz schwach. Ganz, ganz schwach heute. Also Lobpreis, da war keins meiner Lieblingslieder dabei, geht gar nicht. Und die Verkündigung, also ganz schlecht gewesen. Dann habe ich gesagt, trefft euch doch mal kurz, ihr zwei, tauscht euch mal aus. Ja? Wie kann das sein? Ja, das liegt daran. Das liegt daran. Also, wie der Mensch denkt, so handelt er. Wie der Mensch denkt, so handelt er. Wo wieder geht es noch hier? Ja, jetzt geht's weiter. Warum hat sich also einer bedankt? Weil er dankbar war. Deswegen. Und warum haben sich der andere nicht bedankt? Weil sie nicht dankbar waren. Deswegen. Man reagiert auf Gottes Wirken unterschiedlich. Wir haben schon mehrere Predigten kürzlich, was der Markus Liebelt. Hier gehört übers vierfache Ackerfeld. Die Saat ist die gleiche. Der hört so, der hört so, der hört so. Und dann geht's da auf, da geht's nicht auf und so weiter. Vierfaches Ackerfeld. Die waren undankbar. Deswegen, ganz einfach, deswegen sind sie nicht umgekehrt. Und am Schluss der Predigt jetzt für uns. Gedanken, ernte Dank, Gedanken für uns. Bist du wenn du ein dankbarer Mensch bist, bleib's bitte. Bleib's bitte. Dankbarkeit ist gesund, Dankbarkeit macht zufrieden. Das ist absolut wichtig für das Immunsystem. Dankbarkeit, Immunsystem der Seele. Danken schützt vor Wanken, Danken beseitigt Schranken. Da kann man jetzt viel anfangen, machen wir nicht. Ja, viele Lieder und so. Aber wenn du dankbar bist, bleib dankbar. Und jetzt, wenn du merkst, du bist gar nicht so ein dankbarer Mensch, sieht man ja vielleicht, man sieht's ja nicht. Sieht man niemandem an. Regel. Also man kennt jemand näher. Ja? Also willst du dankbar werden, weil du merkst, oh, da bin ich es nicht so. Dankbarkeit ist nicht so meine Stärke. Ja? Ist nicht meine Gabe, könnte man sagen. Du, dann werde dankbar. Dann werde es. Werde es. Werde ein dankbarer Mensch. Ja? Ich schließe mit einem Bibelvers. Wir können aufstehen zusammen schon. Der drückt das aus. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, steht im Thessalonicher Brief. Ich bin so froh, dass da steht in und nicht für. Du musst nicht für alles danken, auf keinen Fall. Ja. Kindschweren Unfall, nicht dafür danken. Arbeitslos, nicht dafür danken. Aber in aller Not, in allen schwierigen Zeiten, in allen Herausforderungen, in allem dürfen wir danken. Und zwar deswegen, weil wir den einen kennen, dem wir unser Leben zu verdanken haben. Wenn wir gleich im Abendmahl auch nochmal feiern und daran denken, der hat es für uns so hinbekommen, dass wir allen Grund haben, dankbar zu sein. Herr Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Und du hast damals diese Aussätzigen geheilt. 10 Stück. Einer kam zurück. Und immer wieder erleben wir auch in unserem Leben, wie du handelst, wie du eingreifst. Und manchmal gehören wir zu den 9 und manchmal gehören wir zu dem einen. Und heute an diesem Erntedankfest möchte ich dir sagen, hilf mir und hilf uns, dass wir doch immer mehr zu dem einen gehören, der umkehrt und zu dir kommt, der Gott die Ehre gibt und sich bedankt. Du hast uns so reich beschenkt. Wir leben in einem Land, auch bei aller Herausforderung bei uns in Deutschland, es ist so viel Wohlstand und so viel Reichtum da. Das ist manchmal schon zu viel des Guten. Herr, wir danken dir für alles, was wir haben. Und wir möchten mit dem, was du uns geschenkt hast, Gutes tun und mitzuteilen, so wie du sagst in deinem Wort. Danke für die Verkündigung, danke für die Lieder, danke für den Gottesdienst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns redest durch das Wort, durch die Bibel, durch die Heilige Schrift. Dass du uns veränderst Stück für Stück. Und dass niemand von uns glauben muss, er wäre zu weit weg. Oh, der Abstand ist zu groß, zu viel Schuld in meinem Leben, zu viel Scham in meinem Leben. Du hörst uns, wenn wir rufen, hörst du uns. Du hast es gesagt, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Herr, das wollen wir dich beim Wort nehmen, auch heute in diesem Sonntag, an diesem Erntedank-Gottesdienst hier in der Gnadenkirche. Und hilf uns, dass wir in dieser Zeit, wo so turbulent ist, wirklich als dankbare Menschen uns auszeichnen, als zufriedene Menschen, in einer guten Art und Weise mit dem umzugehen, was du uns geschenkt hast. Amen. Wir können gerade stehen.